von dem Beitrag von Bose, Apel, Schwenke und Schwiesau war ich regelrecht gerührt. Hier kommen mir Forschungsergebnisse entgegen, die ohne die von mir entwickelten Grundlagen nicht gewonnen worden wären. Die Initialzündung war meine Publikation von 2005, Schreiben und Sprechen von Hörfunknachrichten, die auf Aufsätze aus den 90er Jahren zurückging. An dem sich daraus entwickelnden Forschungsprojekt war ich bis 2011 aktiv beteiligt. An die Entwicklung des Testmaterials zur Hörverständlichkeit von Radionachrichten habe ich eine lebhafte und vergnügliche Erinnerung. Ines Bose, Dietz Schwiesau, Josef Ohler und ich haben diese Nachrichten zusammengeschrieben. Sie sind frei erfunden, aber so realitätsnah, dass die Nachrichtenredaktionen, denen wir die Textfassungen zur Begutachtung schickten, keine Einwände hatten. Auch die Textfassungen gut geschrieben versus schlecht geschrieben gingen als realistisch durch. Wir hatten keine Parodien fabriziert und keine Idealfassungen, die nichts mehr zu wünschen übrig lassen. Auch die Partitureinrichtung der Texte für die jeweiligen gut versus schlecht gesprochen Fassungen haben viel Spaß gemacht. An den auf diesem Band von Bose und Schwiesau 2011 folgenden Forschungsarbeiten mit dem Testmaterial war ich nicht mehr beteiligt. Die Distanz zwischen Halle und Saarbrücken war eben doch zu groß geworden. Dennoch habe ich mich über die Publikationen, die sukzessive erschienen, besonders über die Dissertation von Apel, sehr gefreut. So auch jetzt über diesen Beitrag. Natürlich ist mein Interesse an Nachrichten nicht zufällig. Schon in meinem Saarbrücker Studium gab es immer wieder Seminare über Hörfunknachrichten. Später, nach meiner Prüfung für Sprecherziehung 1973, während meiner Lehrbeauftragtenzeit und Magisterstudium in Erlangen, begann ich mit der Weiterbildungsarbeit für Radio und Fernsehen. Als ich dann als Gastprofessor an die Schauspielabteilung der HDK nach Berlin kam, konnte ich die Arbeit in der Weiterbildung für Journalisten und Sprecher beim SFB und beim ZDF fortsetzen. Aber beim RIAS, Radio im amerikanischen Sektor, damals noch im Besitz der Besatzungsmacht, ging das nicht. Der RIAS bot einfach keine Fortbildung an. Also beschloss ich, das, was ich überwiegend den Sprechern, mitunter auch Journalisten beibrachte, selber zu praktizieren und wurde Sprecher. Zunächst im RIAS, später auch am Berliner ZDF-Studio, in den Magazinen, deren Redakteure ich für die Moderation trainierte. Da ich bald fast jeden Tag im RIAS war, bewarb ich mich auch als Sprecher für die Nachrichten. Die Features und so weiter, die ich zum Sprechen bekam, konnte ich auch in der Stunde zwischen den Nachrichten aufnehmen. Da wir im RIAS ein 24-Stunden-Programm hatten, gab es für die Nachrichten auch Nachtdienste. Und die kamen meiner Dissertation, an der ich damals arbeitete, sehr zugute. Nach der Berliner Zeit war es Schluss mit dem Sprecherdasein, aber die Aus- und Weiterbildung in den Medien blieb. Ich glaube, außer für Radio Bremen habe ich für alle Anstalten gearbeitet und für die ARD-ZDF-Medienakademie sowieso. Außer dem Interesse am Medium und am Format Nachrichten hat diese Grundlagenarbeit für die Verständlichkeitsforschung noch einen anderen fachsystematischen Aspekt. Mich hat immer die Leselehre oder gegenstandstheoretisch gefasst, der Zusammenhang von Syntax und Prosodie interessiert. Genauer gesagt, die Medienarbeit hat die Frage erzeugt, wie genau wird Verständlichkeit von Hörfunknachrichten determiniert? Wie viel davon hängt am Sprachstil? wie viel davon am Sprechstil und wie viel an der Interdependenz zwischen beiden. Das und die Frage nach dem Verhältnis zwischen Text und Prosodie beim Sprechen von Dichtung führte mich auf den Pfad der Rekonstruktion der Fachpublikationen von Drach, Winkler und Stock. Darauf aufbauend habe ich eine Leselehre entwickelt, die schriftlich nicht ausführlich vorliegt, außer in den Arbeiten zur Nachrichtenforschung und einem sehr komprimierten Artikel vor ein paar Jahren, der aber alles Wesentliche zusammenfasst. So auch der Artikel im Lehrbrief Elementarprozesse im Masterstudiengang. Das ist sicher einer meiner wichtigeren Beiträge zum Fach. Dass diese Grundlagentheorie von Prosodie und Grammatik und ihrem Zusammenhang entscheidend war für die empirischen Untersuchungen zur Hörverständlichkeit von Rundfunknachrichten, konnte sicher auch deswegen nicht richtig wahrgenommen werden, weil der entscheidende Artikel erst danach erschienen ist. Grammatik und Prosodie 2022. Auch abgesehen davon definiere ich meine Position im Fach anders als die meisten Positionszuschreibungen von außen. Die sehen mich als einen Theoretiker der Rhetorik und der sprechwissenschaftlichen Grundlagen, der philosophischen Fundamente des Fachs. Nun habe ich in der Tat sowohl die Gegenstandskonstitution der Sprechwissenschaft als auch die der Rhetorik versachlicht, die ethische Emphase des Geissnerschen hermeneutischen Reduktionismus entfernt. Das bedeutete für die Rhetorik aber nur die Reformulierung der aristotelischen Technedefinition und für die Sprechwissenschaft die Wiedergewinnung des gesamten Miteinandersprechens der Menschen als Gegenstand. Rhetorische Kommunikation ist damit nicht mehr ausschließlich durch Überzeugung und Sachlichkeit charakterisiert, mündliche Kommunikation überhaupt nicht mehr ausschließlich durch Intentionalität. Manipulative Rhetorik ist eben auch Rhetorik, Sprechverhalten ist eben auch mündliche Kommunikation. Diese Reinigung der Gegenstandskonstitution von ihrer Kontamination durch die kommunikationsethisch begründeten und auch von mir vertretenen Lernzielbestimmungen von Sprecherziehung und Didaktik der rhetorischen Kommunikation war überfällig und ist nachgerade trivial. Ich sehe darin einen zwar wichtigen, aber keinen fundamentalen Beitrag. Ganz anders sehe ich meine Position im Bereich der ästhetischen Kommunikation oder Sprechkunst. Wenn auch mein Ansatz den Kommunikationsaspekt mit Geissner und Krech teilt, gibt es für den Ästhetikaspekt im Fach keinerlei Vorbild oder Vorbegriff, mit geringen Ausnahmen, die aber nie im Zentrum theoretischer Anstrengungen gestanden haben. Nie wurde im Fach explizit gefragt, was Ästhetik, was Kunst sei, sondern ein vager, unexplizierter Ästhetikbegriff stillschweigend vorausgesetzt, der irgendwie damit zusammenhing, dass es sich um das Sprechen und Spielen literarischer Kunstwerke handelte. Als ob das Ästhetische oder die Kunst in mündlicher Kommunikation darin bestehe, dass Sprachkunstwerke, ästhetische Texte, also schöne Literatur gesprochen werden. Oft wurde der Kunst- und Künstlerbegriff der Genieästhetik oder der Romantik unexpliziert vorausgesetzt. Es muss aber dieses Ästhetische außer im Text auch am Sprechen selber gefunden werden können. Das Ästhetische kann auch außerhalb des traditionellen Kunstgebietes gefunden werden. Als Anhaltspunkt dazu dient der Terminus Spiel, der traditionellerweise innerhalb und außerhalb des Kunstgebietes benutzt wird. Das bedeutet, dass das Ästhetische eben eine besondere Qualität am Sprechen ist, dass es dazu besonderer Qualitäten beim Sprechenden ebenso auf der Seite des Hörenden bedarf, um jene Qualitäten am Sprechprozess wahrnehmen zu können. Ästhetisch bedeutet wörtlich wahrnehmungsbezogen. Dass, wenn auch ästhetisch, wenn auch Kunst, es sich bei so bezeichneten Vorgängen immer noch um Kommunikation, immer noch um Sprechen handelt, dass also zwischen Kunst und Kommunikation kein Widerspruch besteht, da nicht beansprucht wird, dass das Ästhetische in der Kommunikation auf, höchstens, dass es in sie eingehe. Damit ist meine Position immer noch sprechwissenschaftlich. Ästhetische Kommunikation ist eben Kommunikation, aber primär ist sie eine kunstphilosophische. Unabhängig davon, ob außer Gadamer, Schleiermacher und Brecht sich noch andere Vorbilder und Gewährsleute für meinen Ästhetikbegriff finden lassen, es bleibt, dass dieser Ästhetikbegriff gar kein genuin sprechwissenschaftlicher, sondern ein allgemein philosophischer ist, der auch auf die Gegenstände der Sprechwissenschaft angewendet wird. Das ist es, was Lemke meint, wenn er meine Theorie ästhetischer Kommunikation als Ansatz zu einer umfassenderen ästhetischen Theorie als eine in ihrer Tragweite noch nicht ganz wahrgenommene bezeichnet. Seite 189. So sehr ich mich über den Beitrag der Hallenser gefreut habe, einst hat mich doch geärgert. Das Gendern mit der Idioten-Asteriskin. Wollen die mich ärgern, dachte ich. Aber als sie ihren Artikel geschrieben haben, war meine Position im Genderstreit vielleicht noch nicht so bekannt. Oder ist es eine Verschwörung? Alle aus Halle? Alles Ossis? Ich wollte schon die Herausgeber anmaulen, wieso sie mir das antun. Aber dann las ich den Beitrag von Kati Hanken-Iljes. Da wird zwar auch gegendert mit Basis-Gap, mir aber zugeschrieben, dass ich Widerspruch aushalten könne und der Anstrengung nicht aus dem Weg gehe, die entsteht, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Geschmeichelt von so viel Zuschreibung von Widerspruchstoleranz habe ich also darauf verzichtet, vom Verlag einen genderfreien Neudruck zu verlangen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gemeinsam mit Lutz Götze, siehe oben, das Gendern weiterhin für einen ungrammatischen Schwachsinn halte. Wenn die Gründe dafür interessieren, der lese meinen Text, liebe Mitgliederinnen und so weiter, bitte bei mir bestellen. Kommt als E-Mail-Anhang.